Herzlich willkommen, Hosch Geldenes, zum Podcast Gurbe Chakelare, Lieder aus der Fremde, vom Musikwissenschaftlichen Institut der Goethe-Uni Frankfurt. In diesem Podcast geht es um das Verhältnis von Musik und der Identität von Personen, die ab 1961 aus der Türkei nach Deutschland kamen. Ich heiße Julie de Quatremar, bin Studierende der Musikwissenschaft und habe für die heutige Folge mit Herrn Savaş Anul gesprochen. Herr Anul ist in Frankfurt geboren, wuchs in den ersten Jahren seines Lebens allerdings in der Türkei auf und kam 1981 zurück nach Frankfurt. Seine Eltern stammen aus der Gegend Balıkesir, im Nordwesten der Türkei gelegen. Sie kamen Anfang der 70er Jahre in Verbindung mit dem Anwerbeabkommen nach Deutschland. Herr Anul spielt seit seiner Kindheit Saz. Heute kann er seine Liebe zu diesem Instrument außerdem mit seinem Glauben verbinden. Er übernimmt bei den Gottesdiensten seiner Gemeinde, der alevitischen Gemeinde Hanau, den Part des Sakir, der den Gottesdienst musikalisch begleitet und gestaltet und dabei eine zentrale Rolle einnimmt. Ich traf Herrn Anul bei einer Gedenkveranstaltung in seiner Gemeinde, die dem Erinnern an das von AlevitInnen sogenannte Sivas-Massaker galt. Am 2. Juli 1993 starben 37 Menschen bei einem Anschlag auf ein Hotel, in dem MusikerInnen vor allem alevitischen Glaubens untergebracht waren und in Sivas an einem Festival teilnahm. Der Podcast wird euch einen Eindruck davon vermitteln, wie die Musik für Herrn Anul eine Verbindung zu seinem Glauben knüpft und wie sie fortlaufend eine Verbindung in die Türkei schaffen kann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören.
Mein Name ist Savaş Anul, ich bin 50 Jahre alt, bin seit 1980 in Deutschland, geboren in Frankfurt, aufgewachsen in der Türkei. Das war damals überwiegend von den Gastarbeitern, die hierher gekommen sind, um den 70er, also Ende 60er, Anfang 70er, war das gang und gäbe, dass die Kinder, die hier zur Welt gekommen sind, dann in die Türkei zu den Verwandten oder zu den Eltern geschickt wurden, und mit dem Hintergedanken, dass man sich gedacht hat, ein paar Jahre werde ich hier arbeiten, ein paar Euro, damals D-Mark, zusammentragen und dann wieder zurück und mir dort was aufbauen. Ne, das war der Gedanke. Aber die haben es irgendwann mal gemerkt. So in den 80ern wird man oft darauf stoßen, in meiner Generation, dass sie dann in den 80er Jahren dann nach Deutschland gekommen sind zurück, weil dann die Eltern irgendwann mal gemerkt haben, so ganz wird es nicht funktionieren, haben die Kinder wieder zurückgeholt. Ja, ich bin seit 80 hier in Deutschland, in Frankfurt aufgewachsen, und Ende der 90er bin ich hier nach Bruchköbel umgezogen. Also meine Eltern, es war so, dass, also gab es ja dieses Anwerbeprozedere, und meine Eltern haben im Dorf gelebt, auf dem Land, also im Westen der Türkei. Hatten zwar auch Ländereien und so weiter, aber es war halt nicht so, dass das Leben, die halt, waren halt einfache Bauern oder waren Tagelöhner, die bei Großgrundbesitzern dann ihr Geld verdient haben, ihre Dienstleistungen angeboten haben. Und dann ist irgendwann mal, glaube ich, meine Tante, ich glaube, das ging damals mit so einer Art Einladung oder sowas. Also das heißt, wenn hier jemand war, hat man dann da, wo man gearbeitet hat, gesagt, okay, ich habe da jemanden in der Türkei, die können hierher kommen und arbeiten. Und der Arbeitgeber hat dann so eine Art Erladung erstellt. Und damit konnte man dann jemanden hierher holen, nach Deutschland holen, genau. Und meine Tante war zuerst hier und sie wurde durch irgendeinen Onkel oder sowas von ihr hierher geholt. Und meine Tante hat dann meine Mutter erstmal hierher geladen. Das heißt, mein Vater war noch in der Türkei. Er musste noch seinen Wehrdienst leisten. Das heißt, mein Vater ist ungefähr 2 Jahre später nach meiner Mutter hierher gekommen. Das heißt, meine Mutter war hier, sie hat gearbeitet, ich kam auf die Welt. Also sie war schwanger, wo sie hierher gekommen ist. Das ist auch so eine Geschichte. Normalerweise, wenn man schwanger ist, wird man abgelehnt, weil man nicht direkt arbeiten kann. Irgendwie haben sie das bei der ärztlichen Untersuchung wohl übersehen. Sie hat einfach Glück gehabt. Sie ist da durchgekommen. Wie gesagt, dann kam ich hier auf die Welt. Und mein Vater kam dann ungefähr 2 Jahre später. Damals waren es, glaube ich, 18 Monate oder 24 Monate der Wehrdienst in den 70er Jahren. Ja, so sind sie nach Deutschland gekommen. Beziehungsweise auch ich.
Und Ihre Eltern leben noch in Deutschland?
Meine Eltern leben noch in Deutschland. Sie sind mittlerweile, waren auch relativ früh Rentner gewesen, sind aber überwiegend in der Türkei. Dann sind sie mal hier ein paar Monate. Also sie pendeln im Prinzip. Also das ist auch was Typisches, was man vorfindet bei der Generation, dass sie zwar nicht für immer zurückgehen, aber schon eine gewisse Zeit dort in der Türkei verbringen. Aber auch immer noch eine starke Bindung hier nach Deutschland haben natürlich.
Und sind die auch alevitischen Glaubens?
Ja, im Grunde wird es weitergegeben. Wenn man in einer alevitischen Familie geboren wird, dann ist das normalerweise auch so. Aber es ist nicht, vom Glauben her ist es nicht so, dass man Alevite werden kann, nur wenn man von Aleviten geboren ist. Also gibt zwar manche, die das behaupten, aber meiner Meinung nach und das, was ich bisher recherchiert habe, das ist verkehrt. Es kann jeder Alevite werden, man muss einfach die Kriterien dafür erfüllen und alleine, dass die Eltern Aleviten sind, reichen dafür definitiv nicht aus.
Zunächst eine kurze Einführung in den Alevismus. Der Alevismus ist eine anatolische Religion. Obwohl sein historischer Ursprung vermutlich auf den schiitischen Islam zurückgeht, unterscheidet sich der Alevismus aus religiöser Sicht stark von schiitischen und sunnitischen Islam. Der Alevismus legt den Islam esoterisch aus und kann viele teilweise unterschiedliche Traditionen beinhalten. Musik spielt bei alledem eine sehr wichtige Rolle und hat unter anderem zur Überlieferung beigetragen. Der Alevismus ist vor allem mündlich überliefert. Die ursprünglich dörflichen Strukturen, in denen er verbreitet war, begünstigten diese Tradition. Im Zuge von Urbanisierung und Migration ging viel alevitisches Wissen verloren, wurde dann aber mit viel Mühe wieder zusammengetragen. Wichtig sind in diesem Zusammenhang vor allem alevitische Gemeinden und Vereine, die heute maßgeblich an der Bewahrung und Weitergabe alevitischen Wissens und Glaubens beteiligt sind. In einer solchen Gemeinde traf ich Herrn Savaş Anul.
Die Aleviten, die kommen hauptsächlich aus dem türkischen Raum, aber es gibt bei uns und in unserem Glauben keinen Zwang, in einer bestimmten Sprache die Religion abzuhalten oder zu kommunizieren. Ganz im Gegenteil, es wird Wert darauf gelegt, dass das in einer Sprache gemacht wird, die man versteht. Auch vom Grundsatz her ist das eine humanistische Religion und macht keine Unterscheidung von Menschen oder Nationen und so weiter. Das ist fest verankert und eines der Hauptsäulen, die Menschheit als eins zu sehen und ohne da eine großartige Unterscheidung zu machen.
Dann würde ich mal anfangen, über Musik zu sprechen. Haben Sie schon früh Kontakt zur Musik gehabt?
Manchmal vielleicht mit der Türkei an, wo ich bei den Großeltern aufgewachsen bin, da waren wir mit den ganzen Cousins, waren wir 6 oder 8 Kinder, alles so mehr oder weniger im gleichen Alter, bei den Großeltern. Da hatten wir auf dem Land gelebt und dort hatten wir zu dem Zeitpunkt noch keinen Fernseher gehabt. Es gab nur ein Radio und das bisschen Musik, wo ich in Berührung gekommen bin, war das, wenn mein Großvater, der hat hauptsächlich abends, wenn die ganze Arbeit verrichtet war und wir waren natürlich den ganzen Tag nur draußen und abends, wenn alle nach Hause gekommen sind, zusammen gesessen und er hat dann die Nachrichten gehört im Radio und da gab es immer zwischendurch mal Musik. Das war das Einzige, wie ich in Berührung gekommen bin mit Musik. Plus mein damaliger Klassenlehrer, der konnte Saz spielen. Und ab und an hat er mit uns dann auch so eine Art Musikunterricht gemacht, wo er dann Saz gespielt hat und wir im Prinzip Lieder mitgesungen haben. Das war die Berührung in meiner Kindheit mit Musik. Dann hier in Deutschland war das oft so, dass ich das, was meine Eltern hauptsächlich an Musik gehört haben, und das war hauptsächlich türkische Volksmusik, also auch mit Saz. Das war das, was ich so nebenher immer mitbekommen habe. Also ich habe das nicht aktiv jetzt mir in meiner Freizeit angehört oder sowas, aber das lief halt immer im Auto mal, wenn wir zu Hause waren. Und wir hatten ein Saz zu Hause an der Wand hängen, das war mehr Dekoration, das hat keiner gespielt, da waren schon sämtliche Saiten waren kaputt. waren, glaube ich, nur noch ein paar Seiten dran. Und das hat mich irgendwann mal interessiert, habe das in die Hand genommen, habe versucht, da so Melodien nachzuspielen, die ich so im Kopf hatte. Oder ich habe mir dann die Kassetten halt abgespielt, immer versucht, das ein bisschen nachzuspielen. Ja, und so ist es im Prinzip dann auch letzten Endes dazu gekommen, dass ich mich auch mit Saz dann beschäftigt habe. Und ich habe mir das auch selbst beigebracht, keine Kurse oder sowas teilgenommen und spiele es heute immer noch.
Türkische Volksmusik ist oft gleichbedeutend mit anatolischer Volksmusik. Die Volkslieder werden Türkü genannt. Vermutlich das wichtigste Instrument der anatolischen Volksmusik ist die Bağlama oder auch Saz genannt. Sie gehört zur Familie der Langhalslauten und begleitet einen Großteil der Türkü. Alevitische Musik macht einen Großteil der türkischen Volksmusik aus. Hier sind vor allem die Aşık zu nennen, reisende Barden, die mit Saz und Gesang Lieder komponierten. Die Saz wird im Alevismus geradezu religiös verehrt. Oftmals wird sie als sprechender oder singender Koran bezeichnet. Die Saz sowie die alevitische Volksmusik spielen heutzutage und besonders in der Diaspora eine große Rolle in der Artikulation alevitischer Identität nach außen.
Also es gibt Volkslieder in zwei Variationen. Es gibt auch die alevitischen Volkslieder, die auch so ein bisschen spirituell sind, also ein bisschen auch die Religion so ein bisschen beschreiben, das Handeln, die Sichtweise, die Entwicklung, die man zum Beispiel als Alevite durchmachen sollte. Und die ganze Philosophie, das wird alles in Liedern verpackt und zu Wort gebracht. Und genau diese Lieder werden zum Beispiel auch bei uns in den Gottesdiensten gespielt. Also es ist nicht so, dass wir hier irgendwie aus dem Koran oder sowas lesen, sondern bei uns wird mit Saz, in Begleitung mit Saz, genau diese Dichtungen werden vorgetragen und es wird ein Ritual abgehalten und dann im Prinzip findet ein Austausch statt. Über bestimmte Themen, über bestimmte Dinge, sogar über irgendwelche gesellschaftliche Probleme, die man vielleicht hat. Das ist auch Bestandteil des Gottesdienstes.
Wie sehen Sie Ihre Rolle, wenn Sie beim Gottesdienst spielen?
Also es gibt einmal den Geistlichen oder die Geistliche, die das Ganze im Prinzip leiten. Und es gibt den Sakir, nennt sich das. Sakir ist der oder diejenige mit Saz, Person, die die ganzen Dichtungen vorbringt. Es gibt auch ein Ritual. Zu jedem Ritual gibt es dann spezielle Dichtungen, die man vorträgt. Und es ist ganz, ganz wichtig, also der Sakir ist kein Musiker. Also das muss man, denke ich, ganz deutlich unterstreichen. Es ist kein Musiker. Es ist ein wesentlicher Bestandteil von der religiösen Zeremonie. Und da kann man nicht einfach jemanden, eine Person, die sehr gut, ich sag mal, Saz als Instrument spielen kann, einfach da hinsetzen und einfach die Lieder runter singen lassen, spielen lassen. Es muss schon so sein, dass idealerweise, dass diese Sakir versteht inhaltlich den Sinn dieser Texte. Also die Texte sind oftmals viel in Metaphern und Symbolen dargestellt. Also man muss tiefe Kenntnisse haben, um zu verstehen, worauf der Dichter hinaus will und welche Botschaft hier rübergebracht werden soll. Und da gilt es halt, dass der Sakir sich mit diesen Texten auskennt und versteht, was die Botschaft dahinter ist. Natürlich auch die Person, die geistliche Rolle dort in dem Fall übernimmt. Von daher muss es auch mehr oder weniger eine religiös gelehrte Person sein, die auch dieses Instrument spielt in den Gottesdiensten. Und es kommt auch oft vor, dass die geistliche Person selbst den Saz spielt. Aber wie gesagt, es ist auch möglich, dass ein Sakir zusätzlich da ist und auch üblich, dass ein Sakir da ist, der das Ganze begleitet.
Wir haben ja darüber gesprochen, wie Sie die Musik entdeckt haben, dass Sie durch Ihre Großeltern vor allem ersten Kontakt hatten und später dann durch Ihre Eltern. Können Sie auch vielleicht noch ein paar Musiker nennen, die Ihre Eltern gehört haben?
Ja, zum Beispiel, also was ziemlich prägend war, auch bei mir und was meine Eltern sehr stark gehört haben, ist Aşık Mahzuni Şerif, Muhlis Akarsu, Das ist zum Beispiel, Mohisa Kasso ist auch eine der Sänger, der auch hier bei dem Massaker hier umgekommen ist, bei dem Festival in Sivas. Mhm. Ja, und es gab Nurshani und Aşık Yoksulli. Also Aşık ist ein Titel für Sänger, die ihre Lieder auch selbst dichten und auch spielen und auch singen. Und die auch teilweise ad hoc zu einer Situation ein Lied dichten können. Also aus dem Stegreif. So, das waren so die wichtigsten, eigentlich auch, die für mich immer noch sehr, sehr wichtig sind und ihre Werke, die ich heute immer noch gerne spiele. Ich liebe es zu spielen und ich liebe es auch zuzuhören. Also ich gehe auch öfters mit Freunden, jetzt die letzte Zeit natürlich nicht, das wegen der Pandemie, aber grundsätzlich gibt es Lokale, wo dann Live-Musik gespielt wird mit Saz und genau die Art von Musik. Und da halte ich mich auch sehr gerne auf.
Welche Erinnerungen oder Gefühle sind mit der Saz verbunden?
Sehr schwer. Also es gibt, je nachdem, welche Art von Musik gespielt wird, sind das teilweise spirituelle Gefühle, dass ich einfach mich in eine andere Dimension versetzt fühle. Es gibt aber auch sehr viele Lieder, das steckt auch so ein bisschen, glaube ich, in den Genen der türkischen Musik, sehr melancholisch sind. Also so, das sind so die zwei starken Gefühle, die ich da erlebe. Ein dritter Teil ist, es gibt natürlich auch viel fröhliche Lieder, wo man sehr viel tanzen kann. Halay zum Beispiel, da wo man alle so Hand in Hand oder so Arm in Arm oder durcheinander tanzt. Also es gibt im Prinzip diese drei Facetten und diese drei Gefühle, die sehr, sehr stark sind. Da haben wir die Freude, ja, wenn es um diese Tanzmusik geht, die Melancholie auf der einen Seite und das Spirituelle.
Und Erinnerung?
Ja, Erinnerung, ich glaube, es geht so ein bisschen, also wenn es eher die melancholischen Melodien sind, ist es mehr so die Kindheit, wo ich schon immer noch eine sehr schöne Erinnerung habe, rückblickend. Und da ist auch so ein bisschen Sehnsucht mit dabei. Aber es ist so, dass es nicht, dass ich jetzt sagen würde, ich würde gerne in der Türkei leben. Das glaube ich eher weniger. Ich bin gerne dort, aber ich glaube, leben würde ich eher weiter hier in Deutschland wollen. Und das sind halt die Erinnerungen, einfach die noch ganz tief sitzen und ja, mit der heutigen Realität vielleicht nichts mehr zu tun haben. Ich denke auch, dass es eine Bereicherung ist, dass sich Menschen untereinander mischen. Ich meine, klar, gibt es eine Nation, aber auf der anderen Seite, wenn man die ganze Menschheit betrachtet, wir sind Lebewesen hier auf der Erde. Diese Grenzen, die haben irgendwelche Leute nach Willkür gezeichnet und gesagt, das gehört mir, das gehört niemandem, das gehört allen auf dieser Welt. Fertig. Und ich denke, es sollte das Natürlichste sein, dass sich die Menschen untereinander vermischen können, dass sie hingehen können, wo sie hinwollen und dass das alles friedlich über die Bühne geht. Alles. Das können wir machen, wir Menschen, wenn wir es wollen. Also wir sind dazu imstande, aber ich glaube, der Kopf ist noch nicht so weit.
Mit diesem schönen Schlusswort von Herrn Anul entlasse ich euch aus der heutigen Folge. Wenn ihr mehr über Alevismus und Musik erfahren möchtet, dann hört euch doch Monas Folge an, in der sie Muharram interviewt hat, der ebenfalls Saz spielt. Danke fürs Zuhören.